wir haben einen Kollegen gehabt in Niger, also der auf Dienstreise in Diffa war. Ich habe Diffa vorher, ich hatte Diffa erwähnt als gefährlicher Ort an der Grenze zu Nigeria und war fest, wo dort blockiert war, ein Flug nicht mehr funktioniert hatte, weil es eben einen terroristischen Anschlag gab. Und leider wurde er krank, also schnell irgendwie krank gewesen. Und da die medizinische Versorgung sehr schwach war, der ist einfach verstorben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Mein heutiger Gast Francis ist gerade in Bonn zu Besuch. Und diese Gelegenheit habe ich genutzt, um mit ihm persönlich über seine Arbeit als Landesdirektor in Burundi zu sprechen. Francis ist seit ein paar Monaten in Burundi und hat davor für die Welthungerhilfe in Niger gearbeitet. Er selbst ist im Togo aufgewachsen und erzählt, warum er heute bei einer NGO wie der Welthungerhilfe arbeitet und warum er Solidarität zurückgeben möchte. Was er in Burundi und Niger erlebt hat und welche Ereignisse ihn besonders berührt haben, wird er uns auch heute erzählen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast aus der Welthungerhilfe. Jemand, der nämlich gerade aus Burundi hier zu Besuch in Bonn ist. Hallo Francis, schön, dass du da bist.
Hallo Lena, es freut mich auch.
Francis und ich haben etwas länger versucht, einen Termin zu finden und haben da auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir nicht online unser Gespräch führen. Aber da wir letzte Woche hier eine Global Leadership Conference in Bonn hatten, ist Francis und viele andere aus der Welthungerhilfe nach Bonn gereist. Und dann habe ich sozusagen die Gelegenheit genutzt, heute den Termin zu finden. Francis, wie geht's dir jetzt so nach, wie lange bist du jetzt gerade hier auf Reise in Deutschland?
2,5 Wochen.
2,5 Wochen? Mhm. Und wie fühlst du dich?
Ja gut, das hat mich gefreut, euch wieder zu sehen. Ja, fast 3 Jahre haben wir uns nicht mehr so face-to-face gesehen.
Ja.
Aufgrund von Corona natürlich.
Mhm.
Und das Thema Reconnect finde ich sehr schön.
Ja.
Weil wir müssen uns wieder reconnect in der Tat. Und wir haben alte Kollegen kennengelernt oder also kennengelernt, nochmal gesehen, aber neue Kollegen auch kennengelernt.
Ja.
Ja, persönlich. Manche haben wir in der Bildschirm kennengelernt damals. Andere haben wir auch überhaupt neu gesehen bei der Welthungerhilfe. Das war ganz schön. Und die Themen waren auch sehr, sehr interessant und vor allem wichtig für unsere Arbeit in den jeweiligen Ländern, wo wir arbeiten.
Ja.
Mit der Welthungerhilfe. Besonders habe ich mich gefreut, dass die Welthungerhilfe eine Organisation ist, die auch wächst. Die ist nicht statisch, die ist dynamisch, die ist jung und passt sich auch sehr gut an der Welt, in der wir leben, die auch sehr dynamisch ist. Ist auch bereit, wieder Themen aufzunehmen, die wir oder die man als so schon abgehackt gedacht hat.
Ja.
Und das hat mich gefreut, ja.
Du selber bist ja jetzt seit noch gar nicht so langer Zeit, seit ein paar Monaten Landesdirektor in Burundi und warst vorher Landesdirektor in Niger.
Mhm.
Wir haben während der Global Leadership Conference viel darüber gesprochen, dass im Moment das Gefühl ist, alle Krisen prasseln aufeinander. Also Ukraine-Krieg, Corona-Krise ist vielleicht schon gefühlt ein bisschen passé, aber Kriege, Krisen, Konflikte, das trifft alles gerade so aufeinander. Im Moment bist du in Burundi. Was würdest du sagen, ist die für dich dort und für die Menschen dort am spürbarsten? Welche ist die größte Krise? Wie geht's euch da gerade?
Naja, Burundi ist ein Land, das auch mit den Konsequenzen von Klimawandel auch zu kämpfen hat. Ne? Und dazu Ukraine-Krise, Covid-Krise, das ist einfach zu viel für die Menschen. Und das sieht man auch jeden Tag, wie das Leben für die Menschen vor Ort schwierig geworden ist oder schwieriger geworden ist. Auch für unsere Kollegen im Büro ist auch so ein Problem. Viele kommen jetzt zu Fuß, weil die Benzinpreise so hoch sind, dass sie sich das nicht mehr leisten können oder dass es auch keine Taxen mehr gibt, keine Busse mehr.
Ja.
Es gibt kilometerlange Schlangen an den Tankstellen. Ne? Und mittlerweile haben auch manche Taxifahrer Die sind kein Taxi mehr gefahren, sondern haben Benzin gekauft, der verkauft. Ja, das gibt keinen Einblick in der Lage, wie das ist. Nahrungsmittelpreise haben sich mehr als verdreifacht. Und ja, das ist im Moment schwierig für die Leute vor Ort. Und natürlich, wir versuchen bei der Welthungerhilfe das Beste zu tun, um den Menschen vor Ort zu helfen.
Vielleicht kann man mal so ein bisschen genauere Einblicke geben in deine Rolle, in deinen Job als Landesdirektor so oder Country Director, wie es bei uns heißt. Was hast du vorher in Niger und jetzt in Burundi? Was sind so deine täglichen Aufgaben? Wahrscheinlich jeden Tag etwas anders, aber gib mal so ein paar Beispiele.
Ja, global muss man, man ist ja für unser Büro zuständig. Das heißt, für die Menschen, die dort für die Welthungerhilfe arbeitet, erstmal ihre Integrität, das heißt physische Integrität, aber auch was die Werte angeht. Ja, das ist eine Sache. Damit ist auch unsere Rolle vor Ort, unsere Beziehungen zu den Regierungen, zu den Menschen, denen wir helfen, zu anderen Organisationen. Das ist ein Paket, was für uns sehr wichtig ist. Eine zweite Ebene, würde man sagen, ist die Zuständigkeit für das Programm. Also bei der Welthungerhilfe, wir haben unser globales Programm und jedes Land sollte das übersetzen quasi. Ne? Das heißt, man muss vor Ort, je nach Realitäten, dieses globale Programm anpassen und ein Programm, Country-Programm, machen, natürlich mit den Kollegen vor Ort von verschiedenen Abteilungen. Und das wird dann Country Strategy. Unsere Strategie kommt daraus. Und die widerspiegeln wir in den jeweiligen einzelnen Projekten, die wir konzipieren und umsetzen mit Partnerorganisationen und staatlichen Diensten etc. pp. Das ist ein zweiter Moment. Eine dritte Sache ist auch, was alles mit Sicherheit zu tun hat. Das ist ganz wichtig, wie du weißt, wir arbeiten in schwierigen Ländern, wo man, du hast es auch vorher gesagt, mit Konflikt oder Konflikte zu tun hat. Da muss man aufpassen. Das, was wir vor Ort machen, keine Gefahr für die Menschen wird, die wir unterstützen wollen. Wir reden immer von Do No Harm. Durch unsere Aktion, durch unsere Projekten oder Ansätzen, durch unsere Ansätze sollten wir nicht Menschen in Gefahr bringen. Das ist wichtig, aber nicht einfach zu machen. Das ist unser Paket for Compliance, ne? Unser Code of Conduct. Wie wir uns verhalten sollen in den Ländern, ist auch für uns ganz wichtig. In meinen Aufgaben muss ich auch dafür aufpassen, dass es auch respektiert wird.
Du hast gerade gesagt, do no harm und keinen Schaden anrichten mit dem, was wir tun. Was könnte das sein? Was wäre ein Beispiel, wo man sagen würde, wenn wir das so täten, dann würden wir vielleicht die Menschen in Gefahr bringen? Gibt es da Beispiele?
Es gibt so viele Beispiele. Wir machen Hilfsgüterverteilungen zum Beispiel. Es wäre nicht normal, dass wir von Leuten verlangen, dass sie kilometerlang laufen müssen, um zu uns zu kommen. Kinder mit also Frauen oder schwangere Frauen, ältere Frauen oder Frauen mit Babys, unter der Sonne zu stehen, das ist nicht normal. Da müssen wir dafür sorgen, dass alles läuft, wie das menschlich gemacht werden muss. Wir können auch in manchen Kontexten zum Beispiel, wenn wir, wie du weißt, wir unterstützen die Landwirten und so. Wir können in manchen Kontexten zum Beispiel keine Macheten verteilen, wenn man weiß, dass manchmal bei Konflikten diese Macheten eben verwendet werden, um andere zu ermorden, zu töten. Hm. Wir können ja nicht mit solchen Sachen in Verbindung gebracht werden. Das dürfen wir nicht.
Jetzt hast du einen Wechsel vor ein paar Monaten gehabt von Niger nach Burundi und deine Rolle als Landesdirektor ist aber ja eigentlich die gleiche, wenn du das, was du gerade beschrieben hast, du bist zuständig dafür, dass die Mitarbeiter sozusagen integer sind, du bist zuständig dafür, dass es sicher ist, dass ihr mit Partnerorganisationen und anderen in Kontakt seid. All das ist sage ich mal, von der Rolle her gleich. Wo siehst du trotzdem Unterschiede in deiner Arbeit von einem Land wie Niger jetzt zu einem Land wie Burundi? Was ist anders?
Ja, der Kontext ist schon anders. Ja. Niger ist ein Sahelland.
Was für ein Land?
Sahel.
Ah, Sahel, klar. Mhm.
Niger liegt im Sahel, also ein Wüsteland. Drei Viertel der Fläche ist einfach Sand. Das hat auch Konsequenzen natürlich. Das ist trocken, also vom Klima her. Wo Burundi, also in Burundi, es regnet 8 Monate im Jahr, ist total grün. Also das ist schon, die Menschen sind noch anders, einfach vom Charakter her, von Sensibilität her sind schon anders.
Inwiefern? Kannst du das ein bisschen?
Man würde sagen, in Niger sind sie ein bisschen spontaner. In Burundi, sie sind zurückhaltend. Aber die Probleme sind mehr oder weniger die gleichen.
Mhm.
Ja. Klimawandelprobleme haben wir in Niger, Wüste natürlich, Naturkatastrophen, genauso wie in Burundi.
Ist nicht auch das Thema Migration und Geflüchtete in Niger nochmal besonders extrem,
viel
weil
größer.
Viele auf der Durchreise sind?
Absolut. Niger ist ein Transitland. Aber Niger ist vor allem, also ich würde sagen, der größte Unterschied ist, dass Niger derzeit sehr viel mit Problemen von Terrorismus zu kämpfen hat. Terrorismus an den Grenzen, also zu Nigeria, mit Boko Haram, solche Sachen. Aber auch ihre Grenzen zu Mali und zu Burkina Faso. Und das hat verheerende Konsequenzen auf das Land, auf die Ernährungssicherung der Menschen. Die sind ja unterwegs die ganze Zeit, sie müssen flüchten. Sie haben Angst um ihr Leben und natürlich, die lassen hinter sich alles, ne? Auch ihre Felder. Wenn man weiß, dass mehr als 80% der Menschen aus der Landwirtschaft leben, dann kann man schon sich vorstellen, was es heißt. Dieses Problem hat Burundi nicht, hat aber andere Probleme mit Stabilität, also Regierungsstabilität, wenn man das so nennen kann. Vor ein paar Tagen haben wir wieder Regierungswechsel gehabt in Burundi, wo der Premierminister abgesetzt wurde, also nachsüber und eine neue Regierung gebildet wurde, etc. pp. Das hieß, es sind Militär, also ist das Militär an der Macht in Burundi, eine Regierung aus einem großen Teil von Militär, was nicht der Fall in Niger war. In Burundi ist es auch schwierig, manche Themen anzusprechen, direkt. Ja. In Niger, obwohl die Frage von Unterernährung sehr akut ist, kann man offen damit umgehen, diskutieren mit den Autoritäten. Unser Global Hunger Index konnten wir mehrere Male, also 3 Jahre nacheinander, vorstellen, zusammen mit der Regierung, die sich auch inspiriert, ja, um zu sehen, wie man am besten den Hunger, ne, bekämpfen kann.
Du hast eben ja auch erwähnt, dass in Niger Terrorismus ein großes Thema ist. Wie viele Jahre hast du in Niger gearbeitet?
7 Jahre.
Das ist echt eine lange Zeit. Wie ging es dir damit, also im Wissen, dass du nah dran bist an terroristischen Organisationen? Also wie lebt man da? Wie gehst du da auf die Straße? Und empfindet man da nicht regelmäßig selber Angst?
Ja, natürlich. Wir sind alle Menschen. Aber ich glaube, das ist ein Engagement. Wenn man sich für so eine Arbeit entscheidet, dann rechnet man damit auch, dass man in so einem Kontext arbeiten muss. Das Leben muss weitergehen, das ist definitiv wichtig. Aber auf der anderen Seite muss man wirklich aufpassen. Wir haben Sicherheitspläne, wo wir uns bewegen, was wir machen können und nicht dürfen. Und das wissen unsere Kollegen auch sehr gut. Wir müssen sehr oft in abgelegenen Orten gehen, arbeiten, weil das macht auch unsere Arbeit aus als Welthungerhilfe. Wir gehen dorthin, wo nicht jeder hingehen möchte, um Menschen zu unterstützen. Und für alle Vorgänge haben wir ganz klare, strikte Vorgehensweisen. Aber wir sind nicht Gott. Alles kann passieren. Es geht nicht nur, Terrorismus ist eine, aber die Konditionen, unter denen wir arbeiten, ist eine andere Sache. Ja, sei es medizinische Vorsorge, vor allem, ist ja ein Problem. Aber unsere Ergebnisse, die wir sehen vor Ort, die Menschen, die uns danken, jeden Tag für unsere Arbeit, das alles gibt uns Kraft und Mut, einfach weiterzumachen.
Du hast jetzt gerade viel darüber berichtet, wie wichtig eben Sicherheit vor Ort ist und das Wohl der Menschen. Gab es mal eine Situation, wo die Sicherheit vielleicht auch nicht funktioniert hat? Irgendwas sehr Gefährliches? Wo ist da mal was passiert, was dich berührt hat?
Ja, das passiert leider auch, aber das gehört auch zu unserer Arbeit. Ich erinnere mich immer, werde ich auch immer machen, an unserem verstorbenen Kollegen, vielleicht darf ich den Namen nennen. Nein, nicht unbedingt. Wir haben einen Kollegen gehabt in Niger, also der auf Dienstreise in Diffa war. Ich hatte Diffa erwähnt als gefährlicher Ort an der Grenze zu Nigeria und war fest irgendwo dort blockiert, weil Flug nicht mehr funktioniert hatte, weil es eben einen terroristischen Anschlag gab. Und leider wurde er krank, also schnell irgendwie krank gewesen. Und da die medizinische Versorgung sehr schwach war, der ist einfach verstorben. Das war sehr kompliziert, weil der Kollege also ist für diese Arbeit, für dieses Engagement gestorben. Er war aus Mali. Und ja, alles, was wir tun konnten als Welthungerhilfe, wurde getan, muss ich auch sagen. Ich hatte sofort in der Nacht unser Security Management hier gerufen. Alles wurde gemacht, dass man ihm helfen kann. Aber er ist einfach zu schnell gestorben. Und ich war hier in Bonn damals und habe auch sehr geschätzt, wie das Management einfach alle zusammen hier, die hier gearbeitet hatten an dem Tag, zusammengerufen im großen Saal für eine Minute, Schweigeminute für ihn. Und wir haben auch über ihn gesprochen, wer er war. Und diese Menschlichkeit auch gehört zu den Gründen, warum ich bei der Welt ungefähr immer noch bin. Ne? Aber das erklärt auch, das zeigt uns, wie fragil das Leben ist einfach und wie gefährlich diese Arbeit, die wir machen, auch vor Ort sein kann. Für mich geht man nicht dorthin zu arbeiten für die Welthungerhilfe in der Welt, wie man als Buchhalter irgendwo arbeitet. Man muss ein gewisses, wie soll man sagen? Eigenes Herz muss irgendwie in Bewegung sein, sozusagen.
Nach diesem schlimmen Vorfall, wie bist du da mit im Team umgegangen? Du warst ja gar nicht vor Ort, du warst hier. Hast du die Botschaft überbracht und hast du dann, wie habt ihr dann im Team Trauerarbeit auch geleistet?
Ja, ich war hier, aber ich habe das quasi live erlebt, weil ich war im Telefon mit den Kollegen, als auch die Kollegen auch im Krankenhaus war. Ich war direkt mit denen, bis das passiert ist. Danach haben wir natürlich mit den Kollegen darüber gesprochen. Also sein Bild war viele Wochen präsentiert da im Büro in Niger, in Niamey. Wir waren in Kontakt auch mit seiner Familie. Wir haben drüber gesprochen. Man muss auch sagen, bei der Welthungerhilfe, es gibt einen Dienst, also eine Abteilung, die sich um solche Dinge kümmert, Trauma oder psychologische Unterstützung für diejenigen, die es auch brauchen. Das haben wir auch in Betracht gezogen und ja, aber wir vergessen ihn einfach nicht.
Es bleibt ja auch für immer ein sehr berührendes und schlimmes Beispiel für das, was passieren kann in den Kontexten, in denen ihr arbeitet.
Ja, man denkt viel an Waffen, an Kriminalität, an Terrorismus. Und tatsächlich, als der Kollege dort fest blockiert war, habe ich mehr an seine Sicherheit gedacht.
Na? Als an seine Gesundheit?
Als seine Gesundheit. Wir haben gechattet, hast du ein Turai, also Satellittelefon, kann man dich erreichen, wenn was ist, das und das machen, alles gut geplant. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass er krank sein wird und so schnell von uns geht.
Ja. Ja, danke auch, dass du so einen berührenden Moment teilst. Ich erinnere mich noch daran, dass wir hier Schweigeminute gemacht haben und das ist vielleicht das Kleinste, was man irgendwie von hier aus machen kann.
Definitiv.
Hast du als Kind mal gedacht, du würdest bei einer NGO arbeiten, oder?
Ja. Ich glaube, alles, das ist auch eine Sache von Erziehung. Ja. Solidarität hat in meiner Familie eine große Rolle gespielt, spielt immer noch eine große Rolle. Als Kind, sag mal, gab es immer Leute bei uns. Ja. Meine Eltern haben immer Schulgebühren für andere Kinder bezahlt. In der Familie.
Wo bist du aufgewachsen?
In Lomé, in Togo, bin ich dort geboren. Und viele haben auch bei uns gelebt. Und ich habe immer gewusst, dass wenn man jemandem hilft, den muss man auch respektieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und mit der Zeit bin ich auch mit der Überzeugung gewachsen, dass wenn man von der Gesellschaft was bekommt, dann muss man auch was zurückgeben. Ein Teil davon muss man zurückgeben. Und sehr früh, also habe ich auch mit Schulkameraden auch Vereine gegründet, auch bereits in Togo. Ich war auch Präsident von ehemaligen Schülern von einem College auch damals. Und wir haben damals schon Projekte gemacht, Konzerte organisiert für junge Mütter, ne? Ein Zentrum aufzubauen. Also mit Geld, was wir von den Konzerten gewonnen haben, wir haben solche Dinge gemacht. Und später, als wir auch nach Deutschland gekommen bin, haben wir auch einen Verein gegründet hier. In Siegen hieß Kekel e.V., wo wir Hilfsgüterlieferungen auch gemacht haben. Also vor allem medizinische Geräte von Krankenhäusern gesammelt und nach Togo verfrachtet und hingegangen mit anderen NGOs vor Ort auch im ganzen Land von Süden bis zum Norden verteilt. Ja, so habe ich auch, also für mich war wichtig, dass was ich studieren möchte oder was ich im Leben machen würde, ja, dass ich nützlich werde einfach. Ne? Für mich war das das. Und deswegen habe ich die Chance gehabt, von dieser Leidenschaft quasi, diese Passion, also meine Arbeit, einen Beruf zu machen. Und habe auch eine Organisation gefunden bei der Welthungerhilfe, wo ich mich auch wirklich zu Hause fühle, wie in einer Familie. Ja.
Du hast eben so erzählt, dass du dann nach Deutschland gekommen bist und man hört ja auch tatsächlich, du sprichst fließend Deutsch. Wann und warum bist du nach Deutschland gekommen? Wie kam es dazu?
Oh, sehr interessant. Naja, wir leben in einer globalen Welt und die Art und Weise, wie die Nordländer funktionieren, auch in ihren Beziehungen mit den Südländern, haben auch Konsequenzen und Impact auf Menschen. Man würde vielleicht erwarten, in den 90er Jahren, dass jemand aus Togo vielleicht nach Frankreich oder Belgien reisen, um zu studieren. In meinem Fall war das Deutschland. Aus dem einfachen Grund, dass wir als Jugendliche damals sehr engagiert waren in Demokratieprozessen, so Demokratisierungsprozessen. Und das Verhalten von den Nordländern war für uns entscheidend, auch für mich entscheidend, wo ich studieren möchte. Wir hatten mit einer Militärdiktatur in Togo damals zu tun, wo das Verhalten von Deutschland sehr beispielhaft war. Ja, während man das Gleiche nicht von anderen Ländern, europäischen Ländern sagen könnte. Also diese Werte einfach.
Und dann hast du einen Teil deines Studiums in Deutschland gemacht oder tatsächlich das Komplette?
Ja, ja, tatsächlich das Komplette.
In Siegen?
Nein, in Frankfurt. Der Verein war in Siegen, weil auch meine Brüder, auch ältere Brüder waren schon in Deutschland. Deine waren in Siegen, auch Mitgründer der Organisation, deswegen... Sitz der Organisation war in Siegen, aber in Frankfurt am Main habe ich studiert.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du und wo das erste Mal mit der Welthungerhilfe in Berührung gekommen?
Ja, die Welthungerhilfe als sehr große Organisation in Deutschland, also ich habe immer davon gehört, wie jeder andere in Deutschland natürlich, aber das erste Mal wirklich war in 2010. In Haiti. Ja, ich hatte damals für eine andere Organisation gearbeitet. Ich war Head of Mission für die Organisation nach dem Erdbeben in Haiti. Und wir haben uns immer getroffen als deutsche Organisation bei der Deutschen Botschaft, um zu gucken, wie wir zusammen die Menschen vor Ort helfen können. Und da hatte ich wirklich das erste Mal jemand von der Welthungerhilfe getroffen. Das war die Günther, interessanterweise. ist auch mein Chef geworden, ein paar Jahre später. Und ja, und ich fand schon interessant, wie die Organisation funktioniert. Dann wollte ich ein bisschen mehr darüber wissen, habe ich mich erkundigt. Und viele Jahre später, also sagen wir mal, mehr als 5 Jahre später, ja, habe mich beworben bei der Welthungerhilfe und das hat geklappt. Der Ruf der Organisation ist wichtig. Ja. Die Werte der Organisation, die teile ich auch. Deswegen bin ich ja bei der Welthungerhilfe.
Jetzt hast du schon in mehreren Ländern für die Welthungerhilfe gearbeitet. Ist der Ruf der gleiche und auch die Bekanntheit der Organisation?
Nein, das ist interessant. Ich glaube, also ich bedauere das auch, muss ich sagen. Welthungerhilfe macht nicht so viel Visibilität, also Publicity oder Werbung in der Welt, wo ich bis jetzt gearbeitet habe. Ja. Es gibt Menschen, die uns kennen, als wir auch Agroaction Allemand, weil Welthungerhilfe ist kompliziert auszusprechen, ne? Für die Menschen, die kein Deutsch sprechen. In den frankophonen Ländern haben wir Agroaction Allemand gesagt. Für die Menschen, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben, die sich damit auseinandergesetzt haben, ja, die kennen uns. Aber das ganze Publikum nicht. Die Autoritäten kennen uns. Die Bevölkerung, die wir helfen, natürlich auch. Aber inzwischen, die ganze Bevölkerung in den ganzen Ländern eher wenig. Andere Organisationen machen mehr Tamtam um die Arbeit, wir nicht. Ich glaube, wir sollten das auch ein bisschen mehr tun, dass Leute sehen und wissen, was wir machen, wie transparent wir arbeiten, wie effizient wir arbeiten, wie korrekt wir arbeiten, was für Fähigkeiten oder Kompetenz wir besitzen. Ja, das ist wichtig, glaube ich.
Jetzt, wo du noch relativ frisch in Burundi bist, was sind so deine Ziele für die nächsten Jahre? Je nachdem, wie lange du da bleibst, deine letzte Station war recht lang, aber was sind so die ersten Ziele, die du dir vornimmst, wo du sagst, dann habe ich das Gefühl, auch du hast ja eben gesagt, ich möchte nützlich sein.
Ja, also Humankapital ist für mich Motor für jede Entwicklung. Und mein erstes Ziel ist dafür zu sorgen, dass es unseren Kollegen vor Ort gut geht, besser geht. Das ist zentral für mich als Aufgabe. Weil nur wenn man sich gut fühlt in dem, was man macht, in seiner Arbeit, da kann man wirklich für andere Menschen auch was tun und auch gut tun. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe für mich. Wir haben ein tolles Team vor Ort, engagierte Menschen. Ich habe vorher über die Schwierigkeiten gesprochen. Das sieht man gar nicht an denen. Die kommen ja nicht heulend oder depressiv oder entmutigt. Nein, nein. Die kommen jeden Tag. Sie arbeiten, sie geben das Beste. Deswegen müssen wir auch das Beste für sie rausgeben. Das ist eine Sache. Eine zweite Sache ist, dass wir unser Programm vor Ort Feintuning geben, weil wir jetzt viel mehr mit Partnern, also lokale Partnerorganisationen arbeiten. Sie sind oft relativ schwach in vielen Hinsichten. Die müssen wir begleiten. Das wird auch eine wichtige große Baustelle für uns sein vor Ort. Und ich glaube, da haben wir einen Weg vor uns. Eine dritte Sache ist, also vielleicht hast du das geraten, unsere Communication. Natürlich. Dass man zeigt, ein bisschen mal besser zeigt, was wir machen. Dass wir für unsere Communication und Marketing, also Abteilung hier, besser arbeiten und gucken, wie wir, also durch diese Kooperation, unsere Arbeit vor Ort besser gestalten kann. Du hast ja vorher die Fragen gestellt, welche die Aufgaben sind. Eine wichtige Aufgabe habe ich ja vorher vergessen, Finanzierung und Communication, also Kommunikation, Marketing spielt auch eine Rolle dabei. Diese zwei Sachen wollen wir auch kombinieren. Aber Communication für uns, für mich, ist auch eine Sache von Transparenz. Wenn wir in so einem Kontext arbeiten, Kontext, der fragil ist, da muss man wirklich dafür sorgen, dass man sieht, ganz klar, dass wir keine andere Agenda haben, als was wir gesagt haben, dass wir wirklich machen. Nur das machen wir und nichts anderes.
Ja, es sind auf jeden Fall große Ziele, die du anstrebst und wahrscheinlich auch nicht innerhalb von wenigen Monaten umsetzbar, aber mit langem Atem.
Ja, aber dafür haben wir sehr tolle Kollegen vor Ort.
Ja.
Ich mag das nicht allein, sondern ich stehe hinter den Kollegen, damit wir alle zusammen gemeinsam diese Ziele erreichen. Ich bin total sicher, dass wir die erreichen werden. In Niger 2015 waren wir ein kleines Büro, abhängig von unserem Regional Büro damals in Mali.
Ah, stimmt, in Bamako, ja.
Genau. Wir waren ein kleines Projektbüro, so hieß es. Mm. Und 3 Jahre später sind wir Country Office Agnes Büro geworden. Das heißt, wenn man tolle Kollegen hat, wenn wir alle davon überzeugt sind, dass was wir tun, ist das, was zu tun ist, wenn wir uns die Ressourcen geben dafür, wenn wir die richtige Strategie dafür haben oder entwickelt haben und die gute Kooperation, die adäquate Kooperation in den richtigen Menschen oder Organisationen, ja, dann erreichen wir das auch. Haben wir in Niger erreicht, das werden wir auch in Burundi erreichen.
Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich würde gerne noch eine Klammer nochmal zurückmachen zu deinem Heimatland Togo. Mhm. Wie oft hast du die Gelegenheit, noch da nach Hause zu kommen?
Oft. Ich war jetzt im Sommer im Togo, mit meiner Familie.
Und wenn du das so vergleichst mit den anderen Ländern, die du jetzt in Afrika sehr gut kennst, ist das Thema Hunger in Togo sehr viel geringer? Also, oder warst du auch schon in deinem Heimatland mit dem Thema Hunger in Berührung gekommen?
Eine Hungerkrise wäre nicht das richtige Wort. Armut, ja. Dass die Menschen nicht jeden Tag essen können, überhaupt, ja, es geht jetzt nicht um 3-mal am Tag, ist eine Realität. Leider, auch in Togo. Ja. In Togo, auch wie in den vielen Ländern in Afrika, haben wir auch eine große Prozentsatz von Jugendlichen. die einfach darauf warten, zu arbeiten. Die sind motiviert, aber die Arbeitslosigkeit ist schon hoch. Ne? Die Welt bewegt sich sehr schnell. Gott sei Dank, Jugendliche auch. Die Jungen sind nicht wie vorher. Sie sind sehr flink, sie sind agil. Ich glaube, das Leadership dieser Länder müssen auch agil sein. Genauso agil, wenn nicht schneller als die Jugendlichen. Man muss auch mit den Ressourcen, die man hat, Dinge erfinden können. Ich mag immer, wenn das Deutsch, sehr schön Deutsch, in Deutsch sagt, wenn das Leben dir Zitronen gegeben hat, dann mach daraus eine Zitronenlimonade. Ne? Ja. Ja, man muss nicht darauf warten, dass, keine Ahnung, irgendjemand Apfel gibt oder Birnen. Ja. Ja, das ist so eine Herausforderung für das Land. Ja, leider.
Danke für deine Einblicke, Francis. Sehr spannende, kurze Reise bzw. kurze Einblicke in ein paar Stationen deines Lebens, sowohl in Niger, Burundi und Togo als auch in Deutschland. Und ja, ich finde es immer wieder spannend, so ein bisschen mehr über meine Kollegen und Kolleginnen zu erfahren, was sie eigentlich antreibt. Und schön, dass du hier zu Besuch warst und danke für das Gespräch im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung und für einen schönen Moment zusammen.
Bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.
Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.